Was ist Worship? Was ist Anbetung? Es ist vielleicht diese Form, erhobene Hände, eine große Band, Lightshow. Oder möglicherweise sieht Anbetung auch so aus, alleine, im Stillen. Oder vielleicht sogar so. Was ist Anbetung? Wir wollen uns dem Thema nähern und auf diesen Text, was du, Basti, gerade gelesen hast, nochmal zurückkommen. Aber zunächst mal wollte ich gerne eine Rückschau halten von der Exodus-Reihe. Denn in der Exodus-Reihe, das haben wir gar nicht so betrachtet, geht's ganz zentral um Anbetung. Denn Gott hat Mose verheißen, als er ihn berufen hat, dass das Volk Israel eines Tages Berg Sinai sein wird, um ihm dort zu dienen. Und genau diese Verheißung hat sich ja erfüllt. Wir haben das gelesen und das Volk landet tatsächlich durch Umwege, aber gezielt an diesem Berg, um Gott anzubeten. Und so hat Gott das Volk auch nicht einfach nur aus der Sklaverei aus Ägypten befreit, damit sie frei sind, sondern damit sie frei sind, um Gott zu dienen. Es fand sozusagen ein Herrschaftswechsel statt. Und wir haben gehört, dass da ja Gott am Berg mit dem Volk einen Bund geschlossen hat. Und unter anderem gab es ganz klare Regeln, wo Gott sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Götterbild machen, auch keinerlei Abbild dessen, was oben im Himmel oder was unten auf der Erde oder was im Wasser und unter der Erde ist. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern, an der dritten und vierten Generation von denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist an Tausenden von denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Das Volk sollte Gott, den Allmächtigen, anbeten, nicht irgendjemand, nicht irgendwelche Götter, sondern den dreieinen allmächtigen Gott. Doch was tat das Volk? Noch als Mose auf dem Berg war, um die Gebote zu bekommen, hat das Volk was gemacht? Ein goldenes Kalb gebaut. Und hat das goldene Kalb verehrt. Und symptomatisch für uns Menschen steht da das Volk Israel. Denn wir beten oftmals lieber das Geschaffene und teilweise auch Selbstgeschaffene an, wie den Schöpfer. Erinnert ihr euch an das Bild hier? Das menschliche Herz ist eine Götzenfabrik. So hat's Calvin bezeichnet. In unserem Herzen entsteht so viel Schlechtes. Wir können alles Mögliche auf dieser Welt hernehmen und anbeten. Es gibt leider nichts, was der Mensch nicht pervertieren, umdrehen kann. Und anstatt Gott anzubeten, dieses Ding anbetet. Zum Beispiel Geld, Besitz, Macht und Einfluss, Sexualität, ja sogar die eigene Gesundheit kann zum Gott oder Götzen werden. Aber wir sehen in der Reihe Exodus auch Gottes unerschütterliche Treue und seine Gnade und Barmherzigkeit. Denn ihr erinnert euch bestimmt auch noch an dieses Bild, dass das Volk Israel doch das Zelt der Begegnung gebaut hat. Durch viele freiwillige Spenden kamen die Materialien zusammen, damit sie das bauen konnten. Und es heißt da, dann kamen sie, jeder, den sein Herz willig machte und jeder, dessen Geist ihn antrieb, brachte das Hebopfer dem Herrn zur Arbeit am Zelt der Begegnung und für den ganzen Dienst darin und für die heiligen Kleider. Und es heißt, und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun, sodass noch etwas übrig blieb. Also, das Volk hat doch auf Gottes Stimme gehört. Manches Mal widerwillig, aber Gott kommt trotzdem auch zu seinem Ziel. Und dann, als das Zelt der Begegnung fertig war, lesen wir, dass das bei der Einweihung, dass Gott persönlich kommt, dass eine Wolke auf das Zelt kommt. Gottes Herrlichkeit selber kommt in dieses Zelt hinein, sodass die Priester und Mose selber nicht mal hier hinein konnten, weil Gottes Heiligkeit dort war. Und so wurde der Priesterdienst auch, der Tag für Tag dann fortgeführt werden sollte, eingeführt. Und das Ganze war teilweise eher eine äußere Handlung. Also man musste die Opfer darbringen, man hat was physisch vor Augen, man musste tatsächliche Tiere darbringen. Man konnte Gott begegnen, aber es war noch nicht so ganz klar, was ist mit dem inneren Menschen. David schreibt aber im Psalm 51, denn du hast keinen Gefallen an Schlachtopfer, sonst gäbe ich es. Brandopfer gefällt dir nicht. Die Opfer Gottes sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, Gott, nicht verachten. Da deutet sich schon so manches an, dass es trotzdem auch um den inneren Menschen geht, dass es nicht nur eine reine äußerliche Handlung ist, sondern dass es um den inneren Menschen geht und dass es auch darauf ankommt, wie wir Gott begegnen. Nur leider, im Fortlauf der Geschichte des Volkes Israel verkam dieser Tempeldienst mehr und mehr zu einer rein äußerlichen Handlung, sodass ihr Leben auch gar nicht entsprechend den Opfern oder Gottes Bestimmungen aussah. Und so heißt es dann in Amos, muss der Prophet Amos dem Volk Israel sagen, ich hasse, ich verwerfe eure Feste und eure Festversammlungen kann ich nicht mehr riechen. Denn wenn ihr mir Brandopfer opfert, missfallen sie mir. Und an euren Speisopfern habe ich kein Gefallen. Und das Heilsopfer von eurem Mastvieh will ich nicht ansehen. Halte den Lärm deiner Lieder fern von mir. Und das Spiel deiner Harfen will ich nicht hören. Gott sagt ganz drastisch dem Volk Israel, was ihr hier macht, gefällt mir nicht. Es hat zwar den Anschein von Gottesdienst, aber euer Herz und euer Leben ist sehr, sehr weit weg von mir. Und so möchte ich zum zweiten Punkt kommen, zum Kern des Themas, zum Herz der Anbetung. Wie ist es um unseren inneren Menschen bestellt? Und einsteigen darin möchte ich mit einer Geschichte aus dem Leben Jesu, nämlich als Jesus mal auf dem Weg nach Galiläa war, kam er durch Samarien, eine Gegend in Israel, die aber überwiegend auch von Nichtjuden bewohnt wurde. Und da gibt's ein Gespräch mit einer Frau am Brunnen. Und sie reden über verschiedene Dinge und vor allem dann aber auch sagt die Frau, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Damit ist der Gerizim gemeint. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Jesus macht hier deutlich, dass es nicht um eine Lokalität, dass es nicht darum geht, ist es Jerusalem, also der Tempel Jerusalem, wo Gott angebetet wird, was für Gott sehr wohl so war. Die Frau meint, das ist der Gerizim, das war ein anderer Tempel, der zerstört wurde, da haben die nach wie vor geopfert und sie haben scheinbar dort Gott angebetet, aber es war nicht dem Wort Gottes entsprechend. Jesus verurteilt es hier an keiner Stelle, sondern er führt eigentlich hin und sagt, gute Frau, es kommt die Zeit, da werdet ihr weder in Jerusalem noch hier anbeten, sondern im Herzen. Und zwar in Geist und Wahrheit. Was heißt es jetzt, in Geist und Wahrheit anzubeten? In Geist zunächst mal, Jesus sagt selber, Gott ist Geist. Gott ist ein Geistwesen. Wie können wir ihm irgendwie menschlich, irdisch, materiell begegnen? Können wir gar nicht. Wir müssen ihm tatsächlich geistlich begegnen. Das heißt zunächst mal über unseren Verstand, über unser Denken, aber auch, ganz entscheidend, auch durch den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Gott zu begegnen. Es geht auch um eine Herzenshaltung. Wie bin ich gestrickt? Wie näher ich mich Gott oder wie nahe ich Gott? Und in Wahrheit heißt, es muss Gottes Wesen entsprechen und seinen Absichten und seinen Vorstellungen. In der Exodus-Reihe haben wir so manches davon gehört, was Gottes Plan und was Gottes Vorstellungen ist, weil er ein heiliger Gott ist. Man kann nicht einfach so in das Allerheiligste. Da braucht es Opfer, da braucht es gewisse Vorschriften. Das heißt, die Anbetung darf nicht unaufrichtig oder auch falsch sein, so wie wir es in Amos gelesen haben, oder lapidar oder einfach mal so nebenher. Wisst ihr, was mich in der Vorbereitung wieder ganz neu ins Staunen versetzt hat? Das klang vorher schon an. Gott ist Geist, ein Geistwesen, schon immer da. hat kein Anfang, kein Ende. Wie kann ein Geistwesen Materie erschaffen? Wie kann ein Geistwesen den Kosmos erschaffen, die unendliche Weite des Universums, uns einen Planeten zu schaffen, in dem perfekte Bedingungen herrschen, dass Menschen und Tiere dort leben können, hat mich überwältigt. Es sprengt meine Vorstellung, aber es ist wahr. Und die Schöpfung, sagt die Bibel an einer anderen Stelle im Psalm, jubelt jeden Tag, Tag für Tag, Gott zu. Sie bringen Ehre, indem sie das tun, was sie tun. Jede Pflanze, jede Blume, die jeden Morgen, wenn die Sonne rauskommt, aufgeht und dann ihre Schönheit zeigt, verherrlicht damit Gott, und er kann in der Natur erkannt werden. Und er schuf uns als Menschen zur Ehre Gottes. Auch wir sollen Gott Ehre machen. Doch wir tun's oft nicht. Wir schulden ihm die Ehre, aber wir bringen sie ihm oft nicht. Durch den Sündenfall, durch das, dass der Mensch gegen Gott rebelliert hat und immer noch rebelliert auch, trennt uns das von Gott. Können wir Gott nicht anbeten und ihm auch nicht die Ehre bringen, die er verdient. Aber genau dazu kam Christus, genau dazu kam der Messias, als derjenige, der das Leben gelebt hat, das wir nicht leben können. Er hat in seinem Leben nichts einfach so getan, sondern jeder Atemzug von Jesu Leben war Verherrlichung Gottes. Jeder. Er hat zu jeder Zeit im Geist und in der Wahrheit angebetet. Sein Reden und sein Handeln stimmten überein und haben dem Maßstab Gottes entsprochen. Was für eine Größe, dass wir Christus kennen dürfen, dass er auch für unser Versagen am Kreuz gestorben ist, dass er wieder auferstanden ist und damit Gott gezeigt hat, das ist angenommen, dieses Opfer. Wir können ihm begegnen. Wir haben letzte Woche Pfingsten gefeiert und wir haben dort gehört, dass der Heilige Geist auf die Gemeinde kam, in die Herzen der Gläubigen, in seinen Tempel. Die Herrlichkeit zieht in den Tempel ein und er selber wohnt in uns. Macht es noch was mit dir? Löst es noch bei dir was aus? Löst es Staunen aus? Oder ist für dich einfach normal? Mich hat's ganz neu ins Staunen versetzt. Und wie soll jetzt die Gemeinde Gott anbeten? Da lesen wir unter anderem in Kolosser 3, ab Vers 15, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib, und seid dankbar. Das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit lehrt und ermahnt euch gegenseitig. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in euren Herzen in Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Was heißt es nun, dass von einem Friede des Christus die Rede, er soll in unserem Herzen regieren? Die innere Ruhe, diese innere Gewissheit, ich bin versöhnt mit Gott, weil Christus für mich persönlich bezahlt hat. Ich bin gerecht vor Gott. Ich darf zu ihm kommen. Das Wort, die Schrift hier, die Bibel, Gottes Wort, soll in einem sehr großen Maß bei uns in der Gemeinde vorhanden sein, durch die Lieder, durch die Predigt, aber auch durch das einander zusagen, einander zueinander reden. Und Anbetung hat im Kern sehr viel mit zutiefster Dankbarkeit zu tun für das, was Gott für mich getan hat, was Christus für mich getan hat. Das ist zunächst mal eine Anbetung, die ganz, ganz leise im Herzen stattfindet. Die Erkenntnis, ich bin schuldig vor Gott. Ich brauche jemanden, der mich reinmacht. Ich habe Christus, der mich reinmacht und ich darf zu seinem auserwählten Volk gehören. Das lässt mich Gott anbeten. Das macht mich dankbar. Das findet zunächst mal im Herzen statt. Und dann sind aber Lieder in der Gemeinde, geisterfüllte Lieder, Psalmen, Hymnen oder Lieder, die durch den Heiligen Geist gewirkt sind, die von ihm reden, nicht in allererster Linie für mich, sondern für wen? Für Gott. Ich bete Gott an, ich bete nicht mich an, ich singe keine Lieder, damit es mir gut geht, damit ich erbaut werde, sondern ich gebe Dank dem Herrn, der mich erlöst hat. Und ich singe es den anderen zu, damit es die anderen hören, damit sie die Wahrheiten Gottes hören. denn ihr wisst es vielleicht, es geht euch vielleicht auch so, Lieder bleiben einem oft viel, viel länger im Kopf wie eine Predigt. Ihr werdet die Predigt wahrscheinlich vergessen. Teile davon hoffentlich nicht. Aber Lieder tragen mit. Lieder tragen mit, gehen in den Alltag. Und so sollen auch die Lieder geistliche Inhalte, das Evangelium, die Größe Gottes, demonstrieren. Und wir sollen uns gegenseitig diese Wahrheiten zusingen. Und so heißt es dann auch, oder wörtlich, sind Psalmen und Loblieder ein lauter Lobgesang. Ein lauter Lobgesang. Das eine ist das Stille im Herzen und das andere ist aber hörbar, damit die anderen es hören, damit ich laut Gott lobe. Ergänzend dazu möchte ich noch aus Epheser 5 die ersten Verse, Vers 17 lesen. Da heißt es, darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Wir sollen uns sozusagen nicht volllaufen lassen mit Alkohol und dann ungesteuert irgendwas machen, sondern wir sollen, wenn man so sagen darf, erfüllt oder voll sein mit Heiligem Geist. Und in diesen Versen heißt es, wie geschieht das? Indem wir zueinander geistliche Lieder reden, geistliche Wahrheiten einander zusingen. So wird der Heilige Geist in unserem Herzen groß und nimmt Raum ein. Hier heißt es, versteht, was der Wille des Herrn ist. Willst du wissen, was Gottes Wille ist? Eine Antwort findest du hier. Gottes Wille ist Geistesfülle. Gottes Wille ist Geistesfülle. Sein Wille für uns, für dich persönlich, ist, dass wir mehr und mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt sind. Was heißt das? Dass wir mehr und mehr so leben und das tun, was Jesus tat. Dass wir verändert werden. Wir werden durch die Lieder ermutigt, ermahnt, getröstet und gestärkt. So haben die Lieder im Prinzip auch eine Lehrtätigkeit. Wir können hier von der Kanzel zwar predigen, aber die Lieder verkünden trotzdem die Wahrheit mit Melodie. Und sie reden auch über den sonntäglichen Gottesdienst drüber hinaus. Für dich einige Fragen persönlich. Bete ich im Vorfeld des gemeinsamen Gottesdienstes um einen ungestörten Geist und ein konzentriertes Herz? Bekämpfe ich Ablenkungen aktiv, indem ich aufdringlichen Gedanken über Verpflichtungen, Sorgen und anstehende Aufgaben widerstehe? Singe ich während des Gemeindegesangs freudig für den Herrn, auch wenn ich mich schüchtern oder unsicher fühle? Lasse ich zu, dass die Schönheit der Musik die Wahrheit der Worte unterstreicht, ohne dass sie diese in den Schatten stellt? Widerstehe ich der Versuchung, die Menschen auf der Bühne als Schauspieler zu beurteilen und gehe stattdessen davon aus, dass sie die besten Absichten haben? Wie beten wir an? Wir beten an, hier im Gottesdienst, in unserem Herzen, aber auch laut mit unserer Stimme. Und wir beten aber auch an in unserem Alltag. Dritter Punkt, die Anbetung im Alltag. Ich habe es erwähnt, dass der Opferdienst früher im Alten Testament zu einem eher äußeren Gottesdienst oder äußere Handlung geführt hat und das Herz weit weg war. Christus führt uns wieder hin zu dem Kern der Anbetung und jetzt kommt in den Briefen im Neuen Testament und für die neutestamentliche Gemeinde kommt was zusammen, nämlich die äußere Handlung und das innere Herz. Und so heißt es, oder so würde ich es beschreiben, dass die Anbetung für uns heute ganzheitlich ist. Die Anbetung, so heißt es dann in Römer 12, soll nämlich in unserem Alltag stattfinden. So heißt es in Vers 1 und 2, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Aus dieser Anbetung des Herzens, aus dieser Erkenntnis, was Christus für dich und auch für mich ist, soll das Leben resultieren. Es ist schön, wenn wir heute und Sonntag für Sonntag hier anbeten. Aber was passiert, wenn du hier aus der Tür läufst? Was ist morgen? Ist es nicht ganz oft so, dass man montags morgens aufsteht und Gefühlt ist der Sonntag total vergessen. Man stolpert in den Tag und in die Woche und mit der Anbetung ist irgendwie weit gefehlt. Ich kenne es aus meinem Eigenleben. Ich bin da ehrlich gesagt auch kein sonderlich gutes Vorbild, aber ich will da wachsen darin. Ich will durch den Text und durch die Texte wieder ganz neu lernen, was es heißt, im Alltag anzubeten, was es heißt, Kontakt zu haben mit dem lebendigen Gott, was es heißt, ein lebendiges und Gott angenehmes Opfer zu sein. Opfer ist vielleicht so ein bisschen negativ behaftet bei uns in unserem Sprachgebrauch, aber Paulus verwendet es hier als ein sehr, sehr positives, nämlich als eine Gabe, die man Gott bringt, als eine Hingabe. So wie früher das Tier geopfert wurde, gebracht wurde, so soll unser Leben eine Hingabe sein für Gottes Sache. Und da heißt es dann, das ist unser angenehmer, unser eigentlicher Gottesdienst. Unser ganzes Leben soll Gott verherrlichen. Wird Gott mit dem, was ich tue, geehrt? Oder diene ich mir selbst oder einem Götzen? Empfange ich am Ende des Gottesdienstes den Segen so, dass Gott mich in die Welt aussendet, um die gelernten Wahrheiten im Alltag zu leben? Möchte ich nach dem gemeinsamen Gottesdienst die Gemeinde bewusst durch gezielte Gemeinschaft, Gebet oder aufmunternde Worte noch stärken? Ich wünsche uns das, dass wir gemeinsam hinwachsen, noch stärker zusammen als Gemeinde, damit Gott in unserem Leben verherrlicht wird, damit hier die Gemeinde ein helles, helles Licht ist für unser Umfeld, für die Welt, damit Menschen Gott begegnen. Und ich möchte euch nicht vorenthalten, was wir vorher schon gehört haben, nämlich die himmlische Perspektive. Denn parallel oder permanent, im Gegensatz zu unserem sonntäglichen Gottesdienst, findet ständig im Himmel ein Gottesdienst statt. Wir haben das schon gehört. Dort werden permanent Opfer, geistliche Opfer dargebracht. Und die 24 Ältesten und alle, die dort versammelt sind, fallen auf ihr Angesicht. Das ist auch Anbetung. Demütig bekennen, ich bin nicht würdig, Gott zu begegnen, aber ich bin würdig gemacht durch Jesus Christus am Kreuz. Und so möchte ich nochmal den Text auch lesen aus Offenbarung, Kapitel 5, Abvers 6. Und ich sah inmitten des Thrones und der vier lebendigen Wesen und inmitten der Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet, das ist Jesus, das sieben Hörner und sieben Augen hatte, dies sind die sieben Geister Gottes, ausgesandt über die ganze Erde. Und es kam und nahm das Buch aus seiner Rechten dessen, der auf dem Thron saß. Und als es das Buch nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamm. Und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voller Räucherwerk. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie singen ein neues Lied und sagen, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk hast und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Und sie werden über die Erde herrschen. Und ich sah und ich hörte eine Stimme vieler Engel rings um den Thron her und um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ihre Zahl war Zehntausende mal Zehntausende und Tausende mal Tausende, die mit lauter Stimme sprachen. Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu nehmen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Und jedes Geschöpf, das im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meer ist und alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, den Lobpreis und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die vier lebendigen Wesen sprachen Amen. Und die Ältesten fielen nieder und beteten an. Das ist die himmlische Perspektive von Anbetung. Der himmlische Gottesdienst, der in unserer Vorstellung Sekunde für Sekunde stattfindet. Auch wir werden, wenn wir an Jesus glauben, eines Tages dort mit dabei sein. Eine große Menge an Menschen, die niemand zählen kann, stelle ich mir unvergleichbar schön vor. Und auch jetzt schon soll unser Lobgesang das widerspiegeln. Da auch nochmal die Frage, sind wir uns dessen bewusst, dass wir uns mit unserem Singen hier, mit unserem Gottesdienst hier, in den himmlischen mit einklinken dass wir jetzt schon im Geist vor Gottes Thron stehen und anbetend niederfallen und sprechen Amen. Die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht sei dem Lamm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ich möchte uns alle einladen, dass wir heute, aber auch in Zukunft mehr und mehr darüber nachdenken, was Anbetung tatsächlich für dich ist und für uns als Gemeinde ist, dass das Wurzeln schlägt und dass wir uns immer wieder ausrichten auf die himmlische Perspektive, dass wir unser Leben prüfen, dass wir uns überlegen, sind meine Taten, die ich tue, gottgemäß? Bereite ich mit dem, was ich mache, was ich sage, was ich denke, Gott Ehre oder nicht? Und immer wieder zurückkommen zu Christus, der uns gnädig ist und annimmt und wieder aufrichtet und sagt, du bist mein geliebtes Kind. Ich will dich bei mir haben und du sollst weitergehen, weiterlaufen, weiter als Zeugnis in der Welt, weiter wachsen im Glauben, weiter hier auf der Erde mich verherrlichen, dem eigentlichen Gedanken, dem eigentlichen Ziel des Menschen, können und werden wir gerecht mit dem Heiligen Geist in unserem Herzen. Lasst uns da auch zu seiner Ehre leben. Und ich möchte schließen mit Versen aus dem Hebräerbrief. Da heißt es, deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, eines Tages, wenn Christus wiederkommt, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, in den Himmel, den er uns offenbart hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser durch Christi Blut im Kreuz. Ich möchte uns einladen, von ganzem Herzen die nächsten Lieder zu singen, uns einzuklinken in den himmlischen Lobpreis und vielleicht uns auch bewusst zu machen, wie es vorher schon anklang, wir stehen vor dem lebendigen Gott. Für mich persönlich war das wieder ein starkes Bild. Wir sind die Braut des Christus und ich möchte uns einladen, gemeinsam aufzustehen, aus Ehrfurcht und Dankbarkeit vor unserem lebendigen Gott und die Lieder zu singen. Amen.